Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
IWM in Oberstdorf, sie ist Geschichte. Wir reden heute drüber in der Flugshow. Wir sind bester Laune. Es ist Samstagabend. Deutschland ist sensationellerweise Teamweltmeister. Das muss gebührend gefeiert und natürlich auch besprochen werden. Ich bin Tobias Ruf, Wintersportchef bei Chiemgau24 und habe heute natürlich meine zwei Weltmeister der Herzen wieder mit dabei. Dieser Mann, der ist dem größten Betrugsskandal seit Wirecard auf der Spur. Mario Barth deckt auf, das ist sein großes Vorbild. Er ist der Günther Wallraff des Skispringens, der Chefankläger der Flugshow. Hier ist Gernot Clement.
Hallo Tobi, hallo an alle da draußen und ich glaube, wir haben heute so einiges zu besprechen.
Absolut. Ja, Andreas Scheuer und Jens Spahn leiten die Taskforce-Teststrategie. Er leitet die Taskforce, bändigt den Clement. Er macht uns den Mediator wie einst Heiner Geißler bei Stuttgart 21. Ich bin Markus Lanz, er ist mein Karl Lauterbach. Hier ist der promovierte Tippspielologe aus Ostwestfalen. Hier ist Louis Holuch.
Hi Tobi, hi Gernot, hallo an alle da draußen.
Hi Louis. So,
genau, also um euch mal abzuholen. Also wir haben ja vor der WM ein schönes Tippspiel gestartet und ja, es hatten alle die gleichen Voraussetzungen. Wir haben vor der WM 5 Tipps abgegeben. So, unter anderem war da natürlich Halvor Egner-Kranerüth ein heißer Kandidat für den Sieg von der Großschanze und damit natürlich auch Norwegen im Team. Jetzt hat ja unser Chefankläger Gernot Clement auf Kranerüth getippt, dann hat uns natürlich die echt, ich fand's richtig krass, deprimierende Nachricht erreicht, dass er mit Corona infiziert ist und nicht teilnehmen konnte. Ja, und dann sind natürlich, also unsere Telefone, Louis, die sind nicht mehr stillgestanden, weil Chefankläger Clement gefordert hat, dass die Tipps nachträglich nochmal abgegeben werden. Gernot, du kannst dich jetzt ganz kurz nochmal äußern und dann wird Louis auflösen, wie es denn ausgegangen ist, das Tippspiel.
Ja, ich will nur ganz kurz dazu sagen, ich bin nach wie vor ziemlich erschüttert, dass die Tippspiel-Jury absolut nicht gesprächsbereit ist, weil über solche Dinge wie Corona-Infektionen haben wir im Vorfeld unseres Tippspiels nicht gesprochen. Deswegen bin ich ganz einfach der Meinung, dass der Tipp, dass Halvor Egner-Kranerüth Großschanzenweltmeister wird, nicht gültig ist. Wir hatten da Corona nicht mit einberechnet und ich hätte dann das Recht gehabt, jemanden Neues zu wählen als meinen Siegertipp. Ich hätte dann natürlich Stefan Kraft genommen, ist eh klar. Und ich habe vieles probiert und bin nach wie vor erschüttert, dass sich da die Jury nicht gesprächsbereit zeigt. Aber ich habe da leider keine Hoffnung mehr, dass ich da irgendwie erfolgreich sein werde mit meiner Klage. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach nach vorne. Und ich bin ja auch ein fairer Verlierer und will den Gewinnern natürlich auch gratulieren, ja.
Genau. Also Gernot, wie gut du wirklich auch getippt hast. Wir werden nachher noch unsere Thesen zur WM aufdröseln. Und da werden jetzt, denke ich, alle bei dir sein und sagen, Mensch, wenn das mit Kranerüth so nicht passiert wäre, hätte der Gernot natürlich das Tippspiel gewonnen, weil die Thesen, die du da vor der WM gebracht hast, à la Bonheur, Freunde.
Ja gut, so. Bei den Thesen sind wir ja noch nicht, Tobi.
ja, gut. Aber ich fand es wunderbar, wie du dich gerade hier rausgeredet hast. Aber lass uns da nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn wir deine zwei Thesen, die du vor der WM abgegeben hast, nochmal besprechen. So, ihr wartet schon drauf. Louis, wer hat denn das Tippspiel gewonnen?
Na, ich würde sagen, das Beste kommt zum Schluss, deswegen dröseln wir das Ganze mal von hinten auf. Und na, ich meine, wir sind ja die Tippspieljury und müssen da nochmal ganz klar festhalten, dass wirklich für alle 7 Teilnehmer, die mit dabei waren, vor allem ja auch unsere liebe Gerti, die jetzt wirklich über Nacht quasi zum Internetstar geworden ist, die Voraussetzungen alle gleich waren. Jetzt kommt natürlich nur die Frage, wer hat es am besten draus gemacht? Und wir fangen ganz hinten an und ja, wenn wir bei der Gerti sind, dann müssen wir leider zuerst erwähnen, sie hat nicht gut abgeschnitten. Also sie hat in den 5 Tipps insgesamt nur 2 Punkte sammeln können. Jetzt kommt aber das große Aber, und das ist wiederum sehr positiv. Sie steht damit auf einer Stufe mit Andy Goldberger, dem Experten vom ORF. Also beide auf Platz 6 mit je 2 Punkten. Wir nennen das mal Holzmedaille, würde ich sagen. Oder fällt euch noch ein besserer Begriff ein?
Wir nennen es die Rindersuppe-Medaille, weil die Nachbarin hat für die Gerti heute Mittag eine Rindersuppe gekocht und die gab es gerade zum Essen. Also Gerti ist es wurscht, ja, Hauptsache die Suppe hat geschmeckt.
WM-Belohnung sozusagen.
Genau.
Ja, und völlig zu Recht. Man muss ja sagen, also gerade jetzt in dem Einzeltipp, da wurde ja doch eine fiese Falle gestellt, ohne dass wir es natürlich vorher wussten, weil wir die Videos natürlich vor der WM aufgenommen haben. Und wir finden, das hat sie schon wirklich grandios gemeistert. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zu Platz 4 und den teilen sich die beiden Österreicher in unserem Tippspiel mit jeweils 4 Punkten, Martin Koch und Gernot Clement. Er schüttelt mit dem Kopf. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber er ist völlig konsterniert.
Ja, ich bin sprachlos. Ich hatte ja jetzt schon Zeit, was dazu zu sagen. Deswegen, Luis, mach einfach weiter, bitte.
Auf einer Stufe mit Martin Koch. Also das würden sich manche wirklich wünschen, Gernot. Ich bin dafür, dass du das mehr zu schätzen weißt.
Aber Luis, wir haben in dieser WM so viel Blech geholt. Da muss ich nicht im Tippspiel auch noch 2x Blech holen als Österreich.
Tja.
Aber gut.
Scheint irgendwie eine Stimmung
zu sein.
So, und es bleiben nur noch 3 Herren übrig, nämlich der Kollege Tobias Ruf, Sven Hannawald und meine Wenigkeit. Ja, und Leute, was soll ich euch sagen? Das Finale war spannender als der Kampf um den 3. Platz heute im Teamsprint der nordischen Kombination zwischen Deutschland und Japan. Und es haben alle 3 gewonnen, mit je 5 Punkten. Also 3x Gold geht nach Deutschland.
Ladies and Gentlemen, here comes the national anthem of Germany.
Yeah. So. Und es sind ja im Endeffekt, also es ist ja dann auch ein Spiegelbild letztlich der Teamentscheidung heute. Ja, die 3 deutschen Teilnehmer, die haben die Goldmedaille geholt. Dann kommen danach die Österreicher mit Gernot und Martin Koch und den Goldi, den rechnen wir da auch noch mit ein. Und die Gerti kommt ja aus dem rumänischen Tierheim und sie hat dann so ähnlich abgeschnitten wie die rumänische Mannschaft heute bei den Herren. Also, es ist alles in der Reihe, Freunde.
Ich muss aber dazu sagen, sie hat sich dadurch, dass sie heute auf Polen getippt hat, tatsächlich noch auf diesen punktgleichen letzten Platz gerettet, weil sonst wäre sie tatsächlich so abgeschlagen gewesen wie die Rumänen.
So ist es. Gab ja welche, die auf Norwegen gesetzt haben. Aber die Gerti einen Schritt voraus. So, danke, Luis, dass du uns hier die Auflösung zum Tippspiel gegeben hast. Vielen lieben Dank auch an unseren Basti von uns allen dreien, der diese fantastischen Grafiken erstellt hat. Und alles, was ihr grafiktechnisch seht bei Instagram, auch bei Facebook und so weiter, kommt vom lieben Basti. Und Basti, wenn wir uns sehen, dann gehen die Getränke auf unseren Tippspiel-Verlierer. Ja, der will
genau, sich gleich ins Wort nehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt gern dem Basti. Ihr findet ihn bei Instagram unter dem Account Shutterspeed. Also der macht immer sehr viele Bilder, ist auch viel mit der Drohne unterwegs. Wen das interessiert, da auf jeden Fall gerne mal bei ihm vorbeischauen bei Instagram. So.
Genau, schaut's rein, es lohnt sich. So, und jetzt kommen wir zur WM. Wir haben ja letzte Woche ein Zwischenfazit schon aufgenommen. Jetzt ist die WM für die Skispringer zu Ende in Oberstdorf. Morgen ist dann noch 50 Kilometer im Langlauf. Dann ist die WM auch insgesamt vorbei. Und ja, klar, wir haben natürlich einen starken Fokus aufs Skispringen gelegt. Und Luis, wie hat dir denn die WM in Oberstdorf gefallen?
Tatsächlich besser, als ich es im Vorhinein erwartet hätte. Was aber auch damit zu tun hatte, dass wir bis auf den Freitag, der jetzt für uns gestern war, rundherum eigentlich perfekte Bedingungen hatten. Also es gab wirklich nichts zu mäkeln. Die Wettbewerbe haben großen Spaß gemacht, eben mit Ausnahme dieses einen Wettkampfs, der doch wirklich sehr, sehr zäh war. Aber diese 2 Wochen, das war zwar saumäßig anstrengend, das war Hochspannung pur, aber es hat auch riesig, riesig viel Spaß gemacht. Und schön zu sehen, dass so ein großes Ereignis auch in Corona-Zeiten so gut vonstatten gehen kann. Und deswegen Daumen hoch dafür.
Genau. Gernot, auch von dir den Daumen nach oben.
Absolut, also dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es war auf jeden Fall sportlich auch sehr, sehr interessant, weil es viele Überraschungen gegeben hat. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, wenn man sich die Goldmedaillengewinner anguckt mit Piotr Schiwa, Stefan Kraft, Ema Klinitz, Maren Lundby, Deutschland im Team bei den Herren, Deutschland im Team bei den Mixed und Österreich im Team bei den Damen, würde ich sagen, dass eigentlich nur der Sieg von den österreichischen Damen so ein bisschen, dass sie da ihrer Favoritenrolle gerecht und alles andere sind, entweder kleinere oder sogar größere Überraschungen. Also von dem her, ich fand's super, mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir wissen ja natürlich alle, wie schwer das ist, in solchen Zeiten so ein Ereignis zu organisieren. Von daher, Chapeau Oberstdorf, hat wirklich Spaß gemacht.
Genau, und korrigiert mich bei den österreichischen Damen, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber wir haben ja im Endeffekt alle WM-Titel von Mannschaften oder Athleten, Athletinnen gesehen, die ohne Weltcupsieg hier angereist sind.
Im Team der Damen, da war Marita Kramer mit dabei, die hat diese Saison schon Springen gewonnen, aber zumindest bei den Einzelentscheidungen. Also Emma Klinenetz, Maren Lündby, Piotr Jura und, wen habe ich jetzt vergessen? Stefan Kraft.
Das wäre eigentlich ein guter Folgentitel. Kein Weltcup-Sieg, 4 Goldmedaillen.
Oder kein Tippspielsieg, 4. Platz. Also auch von mir wirklich, ihr erinnert euch, Vierschanzentournee Oberstdorf, wie das angefangen hat damals mit diesem Testchaos rund um die polnische Mannschaft. Dann wie die Qualifikation abgelaufen ist, welche Eigendynamik das plötzlich annahm. Und da hatten wir ja auch schon, ich erinnere mich hier, eine Art Befürchtung geäußert, so ey Leute, was soll das denn dann geben, wenn wir dort 10, 11 Tage mehrere Sportarten sehen? Waren keine guten Vorzeichen und sie haben es aber echt gut gelöst, ja. Also großes Kompliment, großen Respekt auch von meiner Seite aus. Jetzt im Nachhinein auch, wenn wir gleich drüber sprechen, wie es auch aus Oberstdorfer Sicht sportlich gelaufen ist, es bricht einem das Herz, ja, dass hier keine Zuschauer sein konnten. Aber gut, ist ein Umstand, an den man sich, glaube ich, inzwischen auch gewöhnt hat. Und all diese Dinge zum Trotz haben sie es wirklich toll gemacht. Und vielen Dank von mir und ich glaube in unser allen Namen auch für eine tolle nordische Ski-WM in Oberstdorf. So, jetzt geht es zu den 6 Thesen, die wir insgesamt aufgestellt haben in unserer WM-Vorschau. Jeder von uns entsprechend 2 Thesen. Und diese Thesen wollen wir jetzt mal durchgehen. So, ich fange auch aufgrund der Ereignisse von heute, also am Samstag und auch am Freitag und was die ganze WM über passiert ist, mit meiner eigenen These an. Und die These lautete, Oberstdorf holt 2 Medaillen. Ich hatte damals als Argumentationsgrundlage ins Rennen geschickt, dass ich glaube, dass Karl Geiger, der ja vor der WM wahrlich nicht gut drauf war und in Klingenthal zum Beispiel 2-mal nicht in den 2. Durchgang kam, sich dann in Ryschnow auf der Normalschanze so ein bisschen Selbstvertrauen wieder geholt hat. Und dann war meine Annahme, ja gut, dieser Wettbewerb von der Normalschanze, der kommt auch ganz am Anfang und er kennt die besser als eigentlich alle anderen, weil die ja nicht im Programm drin ist. Und das wird der Wettbewerb, wo er die größte Chance auf eine Medaille hat. Und Punkt 2 war, ich hatte bei Katharina Althaus das Gleiche auf der Großschanze erwartet. Jetzt ist meine These natürlich komplett daneben gegangen, weil Oberstdorf hat nicht 2 Medaillen geholt. Oberstdorf hat, es sind ja 5 Medaillen geholt. Also Katha Althaus im Mixed, Karl Geiger, Silber von der Normalschanze, Bronze von der Großschanze, Gold im Mixed und Gold im Teamspringen. Ich glaube, wir alle sind unglaublich, also ich bin nahezu sprachlos, was Karl Geiger hier in diesen 10 Tagen abgeliefert hat. Ich habe es angesprochen, er kommt eigentlich echt aus der schwierigsten Phase, die er seit 3, 3,5 Jahren hat. Und es ist die Heim-WM, once in a lifetime für einen Sportler. Und er kommt dahin und Leute, allen Ernstes, ist 2-facher Weltmeister, hat Silber, hat Bronze. Deutschland hat insgesamt als Nation 6 Medaillen bei dieser nordischen Ski-WM geholt. Und 4 davon trägt die Handschrift von Karl Geiger. Luis, es macht mich sprachlos. Wie geht's dir, wenn du dran denkst, was er uns hier serviert hat?
Ja, sprachlos ist eigentlich ein gutes Wort. Ich überlege die ganze Zeit, was man ihm eigentlich für einen schmissigen Spitznamen geben könnte für seine Nervenstärke. Was Besseres als Iron Kale fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ja, es ist schon bemerkenswert, mit welcher Nervenstärke er auftritt. Wobei man ja dazu sagen muss, überraschend tut's einen dann auch nicht mehr, weil er hat's in dieser Saison schon das ein oder andere Mal bewiesen, vor allem in Planitza auch. Das hatten wir ja schon dargestellt, wie cool er da geblieben ist. Und wie er jetzt die 2 Wochen gerockt hat, ja, tatsächlich, ja, war Wahnsinn. Ich glaube, ein anderes Wort trifft es dafür nicht. Und man sieht, was es auch mit dem Team ausmacht, wenn du so einen in deinen Reihen hast, den scheinbar nichts erschüttert, dann gewinnen auch die anderen automatisch mit an Selbstvertrauen. Und das hat sich gerade heute jetzt im Teamwettbewerb wirklich sehr gut gezeigt.
Und er ist im Mix der Schlussspringer, er ist hier der Schlussspringer und muss dann immer heute war es als Vorletzter, aber er muss diesen letzten Sprung runterbringen und er macht es einfach mit einem unglaublichen Selbstverständnis. Also es ist unfassbar.
Ich habe mir heute gedacht, im zweiten Durchgang, als Stefan Graf dann auf 133 Meter gesprungen ist, war das jetzt der erhoffte Angriff seitens des ÖSV? Dann habe ich geguckt, Karl Geiger kommt noch 133 Meter. Nein, das war nicht der erhoffte Angriff, weil es wird ganz einfach nicht reichen, weil du weißt ganz genau, wenn Karl Geiger als Letzter, in dem Fall als Vorletzter, aber halt als letzter Springer beim DSV oben steht, der lässt da nichts anbrennen. Und das hat er heute mal wieder bewiesen. Der Typ ist einfach nur unfassbar, echt.
Ja, also es fehlen einem kaum die Worte. Stefan Horngacher hat sich natürlich, das war gestern schon nach dem Springen von der Großschanze, auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, er hat noch nie mit so einem Athleten zusammengearbeitet, der so an die Dinge rangeht, der die Dinge so aufnimmt, der wie ein Ingenieur diesen Sport betreibt und das in all dieser Bescheidenheit, in dieser sympathischen Art, die er da noch mitbringt, ein absoluter Teamplayer. Genial. Wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir so einen tollen Sportler und Skispringer haben.
Und genau das ist das größte Kompliment, was ein Trainer einem Athleten überhaupt ausstellen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dieser Stefan Horngacher war vor gar nicht allzu langer Zeit der Trainer eines gewissen Kamels. Doch jetzt auch kein ganz Blinder, ja, wenn man das mal so salopp formulieren möchte. Auch ein mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, Vierschanzentournee-Gewinner, Weltcupsieger. Bis auf die Skiflug-WM hat der Mann alles im Skisprungsport gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und trotzdem sagt Stefan Horngacher, ja, also zumindest durch die Blume irgendwo, ja, der Karl ist dem zumindest noch ein kleines Stückchen voraus in seiner Herangehensweise. Und ja, ich glaube, viel mehr kann man da gar nicht on top legen, was das Kompliment angeht.
Hat Kamil jetzt doch Gold von einer Normalschanze bei einer
Tobi, die Thesen machen wir später, muss ich sagen. Hör auf jetzt. Wir sind beim Karl Geiger.
Love it jetzt schon. Okay. Ja, also ich glaube, wir alle sprechen echt mit einer Faszination, mit einer Bewunderung, mit einer Begeisterung über ihn. Und wird euch da draußen auch so gehen. Und wer sich mit ihm da nicht freut, da muss ich den Rudi Völler zitieren, der hat das Skispringen nie geliebt.
So nämlich. Ich will noch ganz kurz dazu sagen, ich habe ja beim Zwischenfazit auch gesagt, für mich ist der Karl Geiger so ein bisschen der Felix Neureuther des Skispringens, also einer, den man in Österreich sehr gerne hat. Ich will das nur noch mal betonen an alle Österreicherinnen und Österreicher, die auch unseren Podcast hören. Wenn ihr den Karl Geiger noch nicht so gut kennt, ihr könnt es mir glauben, der Mann ist wirklich großartig und sehr sympathisch und der hat sich wirklich diese 4 Medaillen jetzt in seiner Heimat redlich verdient.
So ist es. Und ich, der seit vielen Jahren mit ihm regelmäßig Interviews führt, kann es nur bestätigen. Es ist immer wieder richtig sympathisch und cool, mit ihm zu sprechen. Er hat sich null verändert. Ja, also damals, als ihn noch keiner auf dem Schirm hatte und wir geredet haben, er ist genauso, wie er jetzt ist. Also klar, die Ansprüche sind natürlich gewachsen, logisch, aber wenn wir telefonieren, das ist immer noch der Karl Geiger am Telefon, wie der vor 4 Jahren war. Und auch da muss ich sagen, ist nicht selbstverständlich. So, die Lobeshymne auf Karl Geiger haben wir, denke ich, hiermit abgeschlossen. Könnten wir noch 2 Stunden machen, aber es ist wohl alles gesagt. Und jetzt, wenn wir beim Thema Lobeshymnen sind, ja, will ich eine Lobeshymne auf mein Thesen-Orakel, ja. Dieser Mann hat mir große Freude bereitet, schon vor der WM mit seinen Thesen. Und heute geht mein Herz wirklich auf. Kommen wir zur ersten These von Gernot Clement, die da lautete, Österreichs Männer holen keine Medaillen bei dieser WM. Ja, Gernot, ist nicht so ganz aufgegangen. Aber ich denke, du wirst damit leben können. Stefan Kraft ist Weltmeister geworden von der Großschanze. Also klar, wir kennen Krafti und wir wissen, wenn er fit ist, gesund ist und Selbstvertrauen hat, ist immer was möglich. Aber das kam doch tatsächlich auch überraschend, oder? Wie fasst du das zusammen? Wie hast du es auch miterlebt und empfunden?
Ja, du hast es gerade gesagt, bei meinen Thesen, dein Herz geht auf und meines blutet. Aber wenn ich an Stefan Kraft denke, es hätte ihm niemand zugetraut. Ich glaube, nicht mal der Andi Wiedhölzl hätte ihm das zugetraut, dass er Weltmeister auf der Großschanze wird. Man wusste natürlich aus der Vergangenheit, dass Oberstdorf eine Schanze ist, die dem Krafti gut liegt. Er hat auch schon zweimal gewonnen und war auch sonst schon auf dem Podest. Deswegen ist es nicht ganz überraschend, dass er gut gesprungen ist. Aber dass er sich dann wirklich zum Weltmeister krönt, das war absolut nicht absehbar. Und ja, er hat es eh gesagt, er kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Er hat aber nach dem zweiten Sprung auf der Normalschanze, also im Mixed-Wettbewerb, sein zweiter Durchgang. Der Sprung war, glaube ich, auf 101 Meter. Er hat gemeint, dieser Sprung hat ihm so viel Selbstvertrauen gegeben. Dadurch ist er in so einen Flow gekommen, der ist angehalten. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt beim Stefan Kraft ist, er ist wieder fitter. Die Rückenschmerzen sind weniger geworden. Und vielleicht noch als dritten Punkt kann man sagen, dass diese neuen Anzüge beim ÖSV Früchte getragen haben. Also ja, mich freut es sehr für ihn, weil wir wissen auch, er ist auch wie Karl Geiger ein super Sportsmann. Und ich freue mich sehr für ihn, aber natürlich absehbar war das auf gar keinen Fall.
Genau, auch jetzt der zweite Platz heute im Teamspringen bei den Herren. Auch der kommt ja letztlich überraschend, weil wir andere Nationen eigentlich da höher eingestuft haben. Österreich hat relativ gut abgeschnitten bei Teamspringen in dieser Saison. Das hatte unterschiedliche Faktoren, aber so wirklich zum Top-Favoritenkreis. Und sie waren wirklich nicht weit weg von Gold. Ja, wenn Eisenbichler und Geiger da nicht so völlig irre und geisteskrank gesprungen wären, also alles natürlich positiv konnotieren, weil auch was Markus Eisenbichler heute darunter geballert hat, lecco mio. Und dass er ist genauso klar wie Pius Paschke, Severin Freund, Karl Geiger, hat jeder seinen Anteil, aber das darf natürlich nicht untergehen. Wir sind aber beim österreichischen Team und sie waren nicht weit weg von der Goldmedaille. Und dass man das Team so kompakt und stabil hinbekommt, Respekt auch an Andreas Wiedhölzl und das gesamte Team. Druck war riesig, Gernot, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil die Ergebnisse und alles drumherum, was passiert ist in dieser Saison, wirklich, wirklich nicht gut waren. Aber zum Höhepunkt so zu performen, ich denke, man ist jetzt einigermaßen versöhnt, oder? Aus österreichischer Sicht mit dieser Saison.
Ja, total. Also ich würde sagen, die Medaillen jetzt bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf, die überstrahlen alles, was bislang passiert ist. Auch heute im Team, diese Silbermedaille ist wie Gold. Also auch wenn es am Ende knappe 11 Punkte sind, aber diese Silbermedaille ist wie Gold. Vor allem, wenn man bedenkt an Philipp Aschenwald, der auch schon oft in der Kritik stand, weil man gesagt hat, er hat das Potenzial, auch mal Springen zu gewinnen, aber er kann es nicht abrufen, war heute wirklich mit Abstand der Beste im ÖSV-Team. Also das zeigt, welches Potenzial der Junge hat. Und von dem her, nein, diese Silbermedaille, die schmeckt wie Gold und ist jetzt wirklich ein versöhnlicher Abschluss.
Wunderbar. Das war die erste These von Gernot. Gernot, jetzt genau zuhören, so gehen Thesen. Weil jetzt kommen wir zu Luis und seiner ersten These. Und die, Freunde, die hat gesessen. Die These lautete, Maren Lündby hat es in der Weltcup-Saison noch nicht aufs Podest geschafft. Und der Luis hat gesagt, das holt sie aber bei der WM nach. Und sie hat es auf dem allerhöchsten Podestplatz hingelegt und hingezaubert. Nämlich, sie ist Weltmeisterin. Sie hat Geschichte geschrieben. Die erste Weltmeisterin von einer Großschanze, Luis Maren Lündby, ist eine der größten ihrer Sportart. Bin ich da zu weit oder stimmst du mir zu? Weil das an so einem historischen Tag so hinzukriegen, bei der Saison, wie sie bisher gelaufen ist, allergrößten Respekt. Bin ich zu weit, wenn ich sage, sie ist eine der größten, wahrscheinlich irgendwann sogar aller Zeiten, wenn man das noch einige Jahre vorausschaut?
Nee, überhaupt nicht. Für mich war sie vor dieser nordischen Skiweltmeisterschaft schon eine der größten. Also drei Gesamtweltcup-Siege in Folge plus Olympiagold plus Weltmeistertitel ist, glaube ich, schon genug Legitimation. Aber wie du schon richtig sagst, auch für sie war der Druck ja nicht unbedingt klein, muss man ja ganz ehrlich sagen, so wie die Saison verlaufen ist, weil jeder wusste, wenn alles passt, ist sie halt eine Siegspringerin und das hat die ganze Saison über nicht gepasst. Und ja, ich habe es ja dann im Nachhinein auch so betitelt und auch geschrieben, sie hat wirklich, seitdem es feststand, dass es diesen Großschanzenbewerb bei dieser WM gibt, hat sie ihr Leben auf diesen Wettkampf drauf ausgerichtet. Selbst in der Phase, in der sie 4 Monate lang aufgrund ihres Knies nicht Skispringen konnte. Und dann geht es um diesen einen Tag. Sie weiß bis wenige Stunden vor dem Wettkampf gar nicht, ob sie überhaupt springen darf, aufgrund des Corona-Falls im norwegischen Team mit Halvor Egner Granerud, und schafft es, in diesen 2 Sprüngen ihre besten Saisonsprünge zu machen und alles drumherum auszublenden. Und das allein ist schon eine riesig große Leistung. Und naja, ich sag mal so, wenn Skispringer sich jetzt so Spitznamen geben würden wie Boxer oder Dartspieler oder so, könnte man sie jetzt definitiv History Maker nennen, weil nichts anderes war es, das, was sie hier geleistet hat.
Iron Carl und History Maker. Also Thesen kannst du super, Luis, mit den Kampfnamen.
Kampfnamen, Gottes Willen. Das hast du jetzt gesagt.
Du hast doch vom Boxen gesprochen. Das sind ja die Kampfnamen. Ja. Ja? Also ich greife nur das auf, was du mir hinlegst. So. Und ja, aber bleiben wir beim sportlichen Thema. Krass, schön auch, wie du es geschildert hast, wie sehr sie auch fokussiert war tatsächlich auf diesen Tag X. Und hey, wer kann wirklich, wenn er alles auf Tag X ausrichtet, auch an Tag X so liefern? Also allergrößten Respekt, allergrößtes Kompliment. Und ja, vielleicht machen wir so ein kleines Norwegen-Fazit jetzt auch. Wir haben Granerud schon angesprochen. Wir hoffen, dass er wirklich gesund rauskommt aus der Nummer, dass da keine Langzeitfolgen bleiben. Er hat schon von Symptomen auch gesprochen. Mir tut's wahnsinnig leid, weil es für mich eine WM ohne Halvor Egner Granerud auf den Großschanzen, da hat wirklich was gefehlt, weil er ist die prägende Figur. Er hat den Gesamtweltcup fix, er hat ihn gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, verdienter geht's nicht. Er hat diese Sportart auf ein neues Level gehoben in diesem Jahr. Und es ist jammerschade, dass er in der Form, in der er jetzt ist, zu diesem Großereignis unter diesen Umständen ausfällt. Weil wir wissen, wie schnell es gehen kann im Skispringen. Sowas kann sich bis zur nächsten WM wieder drehen. Ist zu weit vorausgeblickt, wünschen wir ihm nicht, ist ein guter Typ, wir mögen ihn, aber ist leider Teil der norwegischen Geschichte, die ja mit natürlich jetzt wenigen Ausnahmen, die wir da sehen, aber doch dann nicht so erfolgreich ist, Gernot, wie man sich's wahrscheinlich auch intern im norwegischen Team erhofft hat. Also ich rede vom Skispringen, alles andere ist ja Irrsinn. Es sind ja die norwegische Ski-WM und nicht die nordische Ski-WM.
Ja, es sind, glaube ich, 29 Medaillen bislang für Norwegen. Mal schauen, ob da noch eine 30. dazukommt. Du hast es natürlich schon angesprochen mit Granerud. Das ist traurig und wir wissen ja, im Skispringen kann es schnell gehen. Aber ich würde gern auf norwegischer Seite einen noch herausheben, nämlich Robert Johansson, der gestern mit dieser Silbermedaille, finde ich, endlich mal belohnt wurde für diese harte Arbeit, die er die gesamte Saison über auch geleistet hat. Weil wir haben schon oft über ihn gesprochen, wir haben gesagt, er kann nicht Rückenwind, er hat uns aber eines Besseren belehrt und gezeigt, er kann doch Rückenwind. Und ich fand's cool, dass er gestern so im Rampenlicht stand, und ich glaube, auch bei ihm schmeckt diese Silbermedaille wie bei uns heute im Team auch wie Gold von gestern. Also wirklich Gratulation, Robert Johansson, hochverdient.
Absolut. Dass keine Teammedaille bei den Herren runterfällt. Boah, das war ein verkorkster Wettbewerb. Vom ersten Sprung an war der Wurm richtig, richtig drin. Ist natürlich eine riesen Enttäuschung auch, aber so ist halt der Sport, ja. Eigentlich hätte man das eher genau umgedreht erwartet, dass Norwegen Gold holt und Deutschland irgendwie, was war es, Platz 6, glaube ich, am Ende, oder? Ich habe irgendwann gar nicht mehr...
Sechster, ja.
Ja, ich habe es irgendwann gar nicht mehr verfolgt und das ist im Teamspringen immer, wenn man dann einen Live-Ticker macht und sagt, na gut, jetzt kann ich kurz durchschnaufen, jetzt kommt so Platz 8, Platz 7 und so weiter.
Ist heftig, ja.
Ist heftig, ja. ich will aber, weil es heute auch so aktuell ist, echt mal sagen, dass mir die Teamspringen total Spaß machen und zwar auch aus einem entscheidenden Grund, weil es immer alle 10 Minuten ist der Spannungsbogen ganz oben. Und wie ist es in einem normalen Springen? Ja, du hast, ja, ohne despektierlich zu sein, dann die ersten 20, 25, da läuft der Wettbewerb so langsam an und erst dann geht ein Spannungsbogen im ersten Durchgang hoch. Im zweiten Durchgang genau das Gleiche. Der Spannungsbogen kommt hinten raus und dann ist vorbei. Aber im Teamspringen immer steigt an, ist am Höhepunkt, geht runter. Und hoch und runter und hoch und runter. Finde ich cool. Also Mixed und Teamspringen, geil, macht mir immer wieder Spaß. Okay, dann würde ich sagen, die ersten drei Thesen haben wir besprochen. Wir machen eine kurze Pause. Jetzt kommen dann drei Thesen. Da haben wir uns nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Und ich kann euch verraten, Gernot Clement hat noch eine Knallerthese in petto gehabt. Freut euch drauf. Kurze Pause. Wir sind zurück im zweiten Teil der Flugshow nach der nordischen Ski-WM in Oberstdorf und wir haben noch drei Thesen für euch vorbereitet, die wir vorher aufgestellt haben und jetzt ja, sind wir nicht mehr ganz so erfolgreich, wobei ich tatsächlich dir, Luis, sagen muss, du warst mit deiner zweiten These noch am nächsten dran, weil du hast gesagt, Sara Takanashi bricht endlich den Fluch bei Großereignissen und holt da ihren ersten großen Titel. Die ja wirklich vor der WM überragend in Form war und wir haben alle gedacht, hey, die nimmt sie mit und eine goldene fällt runter. Es ist eine silberne geworden von der großen Schanze, eine bronzene von der Normalschanze. Sie hat den Fluch nicht gebrochen. Wie geht man jetzt als Sara Takanashi raus aus so einer WM? Mai, Silber und Bronze, beide Einzelwettbewerbe, super absolviert. Da wären andere Gott froh, wenn sie mit so einer Bilanz heimgehen würden. Glaubst du, sie ist damit zufrieden oder geht dieser Fluch, dieser Makel weiter? Wir haben nächstes Jahr Olympische Spiele. Da wird in Asien, in China natürlich eine Riesenbühne und für die asiatischen Athletinnen und Athleten noch eine Nummer wahrscheinlich größer als für unsere. Da geht dann das Gerede wieder los. Wie bilanzierst du das denn jetzt? Erfolg, nicht Erfolg, irgendwas zwischendrin?
Also wenn man bedenkt, wie stark die Konkurrenz war, vor allem auf der Großschanze, muss man schon sagen, es ist ein Erfolg. Ja, also es war, glaube ich, selten schwieriger bei nordischen Skiweltmeisterschaften als Skispringerin überhaupt eine Medaille zu holen. Und ich sag mal, im Einzel von der Normalschanze waren sie nur 3,3 Punkte weg, was ja 1,5 Meter sind, was wirklich nicht viel ist. Das hat sicherlich einen kleinen bitteren Beigeschmack, aber auf der Großschanze muss man so offen und ehrlich sein, da kann sie schon froh sein, dass da noch eine Medaille oder dass es mit einer Medaille dann noch geklappt hat. Und so gesehen, ja, sie hätte es natürlich gerne gebrochen, diesen Fluch. Und es wird sicherlich auch nächstes Jahr in Peking irgendwo im Hinterstöbern eine Rolle spielen. Aber wenn man mit den beiden Medaillen nicht zufrieden ist bei der Konkurrenz, dann ist man vielleicht auch ein bisschen zu verbissen.
Ja, schön zusammengefasst. Aber gut. Die Geschichte geht weiter und uns wird's ja auch nächste Saison wieder geben. Und Luis, da wirst du wieder Thesen aufstellen und vielleicht bringt's diesmal mehr Glück. So, und ja, ich habe wirklich, also ich freue mich schon seit Tagen darauf, weil jetzt kommt meine absolute Granatenthese. Ja. Und wenn wir hier schon Kampfnamen verteilen, dann würde ich ihn Gernot die These Clement nennen. Kammelsdorf holt Gold von der Normalschanze. Gernot, er war ja jetzt ähnlich nah dran wie Sarah Takanashi. 1,5, waren es 1,5 Meter oder Kilometer hochgerechnet?
Boah, weiß nicht so. Viel hat nicht gefällt. Die Abstände sind ja geringer auf der Normalschanze.
Du darfst die Platzierung von Kammelsdorf vorlesen.
Also man könnte ja fast meinen, ich sei betrunken gewesen, als ich diese These aufgestellt habe. Aber dadurch, dass das in Corona-Zeiten ein wenig bis gar nicht vorkommt, gilt diese Ausrede jetzt auch nicht. Man könnte vielleicht noch sagen, ich habe Kammelsdorf mit Piotr Schieber verwechselt. Zählt aber auch nicht.
Nee,
ja. Nein, ich muss dazu stehen, meine These hat sich nicht bewahrheitet. Sie ist, wie einer unserer Hörer so schön gesagt hat, für die Mülltonne. Das ist sie nämlich wirklich. Ja, 2x96 Meter auf der Normalschanze, Platz 22, sprechen eine klare Sprache. Ich habe gesagt, das will ich nur noch ganz, ganz kurz wiederholen, dass der Kamil natürlich immer bei Großereignissen abliefert und immer zum wichtigsten Zeitpunkt sein absolutes Leistungsmaximum abrufen kann. Das war bei dieser WM irgendwie von Tag 1 bis zum letzten Tag nicht so. Was mich schon überrascht hat, weil er ja auch bei der Vierschanzentournee gezeigt hat, dass mit ihm immer zu rechnen ist. Und deswegen hat mich das schon überrascht. Platz 22 auf der Normalschanze ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Hat leider nicht gereicht, aber bei ihm ist es fast so wie bei, wenn du es vergleichen willst, Norwegen mit Granerød und Johansson, ist es hier mit Stoch und Schiwa. Auch natürlich, wenn es bei Granerød eine andere Ausgangssituation ist mit der Krankheit, aber es sind mehr oder weniger die Athleten aus der zweiten Reihe jetzt im Rampenlicht gestanden und das verdient. Und beim Kamil, wir wissen ja alle, was die Polen für einen super Teamgeist haben. Die haben sich heute auch wirklich über Bronze gefreut, obwohl David Kubacki, ja, ich will nicht sagen, er hat es verhaut, aber er hat ihnen doch ein bisschen so die Chance genommen, die Goldmedaille zu gewinnen. Super Teamgeist, der Kamil wird da niemandem böse sein, auch sich selbst nicht, der hat schon zu viel gewonnen. Und ja, ich muss ganz klar sagen, meine These hat sich nicht bewahrheitet, zu dem stehe ich und ich weiß auch, dass das in Zukunft noch das ein oder andere Mal bei uns Thema sein wird.
Ich finde, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Ich habe bei ihm tatsächlich auch immer so das Gefühl, dass es über eine ganze Saison hinweg oder über einen Höhepunkt hinweg bei ihm extrem wichtig ist, wie kommt er rein in so eine Nummer. Wenn er in eine Nummer gut reinkommt, ist er kaum mehr aufzuhalten. Denk zum Beispiel auch an das, was bei der Vierschanzentournee, was wir schon öfter von ihm gesehen haben, wenn das gut anläuft, boah, dann hat er einfach ein Selbstverständnis, das er dann mitbringt. Und ja, du hast es angesprochen, Normalschanze komplett verhauen, hat sich dann so fortgesetzt auf der großen Schanze, die er ja so gut kann eigentlich. Er hat sie so oft in so beeindruckender Manier bezwungen. Und da ging es auch nicht. Heute aber, und das dürfen wir jetzt auch nicht unterschlagen, dass er im Endeffekt jetzt heute auch den Grundstein noch hinten raus, also war nicht mehr der Grundstein, der wird vorher gelegt, aber er hat so den letzten Nagel nochmal in das Medaillenbrett reingeschlagen, weil er hat einen extrem starken zweiten Sprung gemacht. Und wenn der bedeutend kürzer ist, so ähnlich wie Kubackis letzter Sprung war, ist die Medaille eigentlich weg. Ja, und deswegen hat er hinten raus noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Aber ganz klar muss man so sagen, nicht die WM von Kammelsdorf. Und ja, Gernot, ich hatte David Kubacki als Sieger der Skiflug-WM. Du hast Kammelsdorf als Sieger von der Normalschanze. Ich glaube, die Nummer ist jetzt hier zwischen uns zumindest erledigt. Das war dein ganz persönlicher Kubacki-Moment. So, aber auch ich habe meinen ganz persönlichen Clement-Moment erlebt, ja, was Thesen angeht. Nämlich kommen wir zur letzten These, die von mir aufgestellt wurde. König Kobayashi holt 3 Medaillen. ja. Luis, hat nicht so ganz geklappt, oder?
Kann man so bilanzieren, ja. Und ich frage mich eigentlich immer noch, wie du auf die Idee gekommen bist, weil du hattest ja auch, was hattest du mit in der Verlosung? Du hattest die Großschanze mit in der Verlosung, das Team und das Mixteam, so war's?
Nee, ich hatte Mixed, Normal, Großschanze.
Mixed, Normal, Großschanze, okay.
Ja gut, ja, okay. Mein Freund, du hast im Tippspiel getippt, Sieger, Großschanze, Kobayashi, ja?
Du auch.
Ja, weil du jetzt sagst so, wie kommt denn der Ruf auf solche Ideen und auf solche Thesen? Naja, also eine der drei Medaillen, die hast du auch gesehen.
Ja, aber drei halt nicht. Also vor allem die im Mixteam habe ich von Anfang an nicht gesehen. Aber gut, es soll ja auch andere Podcast-Kollegen geben, die sich mal geirrt haben mit ihrer These.
Absolut. Aber wir alle haben...
um Piotr Schieber zu zitieren.
Wir alle drei haben ja zum Beispiel aber auch im Mixteam nie und nimmer eine deutsche Goldmedaille gesehen. Und deswegen wäre da eher eine japanische Medaille im Mixteam, die war für mich greifbarer und näher als zum Beispiel eine deutsche Medaille. Also die WM hat so viele Überraschungen parat gehabt, so weit wäre es nicht weg gewesen. Aber gut, ich brauche jetzt nicht drum rumreden. Kompletter Fail, 3 Medaillen prognostiziert, 0 sind es geworden. Schade, weil er ja tatsächlich auch wirklich auf einem sehr guten Weg war, beziehungsweise ist. Wir werden es nicht mehr so wirklich für diese Saison hier herausfinden. Wir haben jetzt dann noch Skifliegen in Planitza und dann war es das. Also die Raw Air ist abgesagt und da wird, glaube ich, ein Wettbewerb extra in Planitza noch hinzugefügt, oder? War es so?
Genau, ja. Dann wird genau. Das Wochenende um einen Tag verlängert. Sprich, wir haben am Mittwoch die Qualifikation, Donnerstag ist erste Einzel, Freitags zweite Einzel, Samstag Teamwettkampf und Sonntag Weltcupfinale.
Genau. Das heißt, er kann's im Endeffekt auch, kann er die Saison auch nicht mehr in seine Richtung drehen. Es ist eine Enttäuschung dieser Saison, muss man, glaube ich, so klar sagen, auch wenn wir hinten raus jetzt wirklich eine Entwicklung doch gesehen haben. Aber der Mann kam mit so vielen Erfolgen daher und dann ist es am Ende des Tages keine gute Saison und auch keine gute WM von Ryoyo Kobayashi. So, Freunde, das waren unsere Thesen. Mir hat es Spaß gemacht. Ein Format, das wir tatsächlich dann zu Olympia auch gerne wieder rausholen können. Ich glaube, Gernot Clement wird jetzt in sein Thesen-Office gehen und das Ding schon penibelst vorbereiten, ja, fürs nächste Jahr. Und er darf auch noch kurz was dazu sagen.
Ich glaube auch, dass bis zum nächsten Jahr mein Schmerz verheilt ist. Und da werde ich nochmal neu angreifen. Es hat ja jeder auch die zweite Chance verdient.
Genau. Gernot, schickst mir deine Adresse, dann sage ich der Nachbarin Bescheid. Die kocht dir eine Rindersuppe, die schicke ich dir. Damit sind schon so einige Wunden hier geheilt worden in der Flugshow.
Mit Leberknödel, bitte.
Na gut, okay.
Jetzt auch noch Ansprüche stellen, oder was? Also mutig.
Mutig, genau. Wunderbar. Okay, kommen wir zu unseren persönlichen Tops und Flops. Das können wir, glaube ich, recht kurz fassen, weil da mit Sicherheit einiges dabei ist, über das wir jetzt schon gesprochen haben. Und Gernot, du bist natürlich mein persönliches Top mit deinen Thesen bei dieser WM. Aber kommen wir wirklich zu den Sportlern. Was ist denn dein Top der nordischen Ski-WM?
Mein Top der nordischen Ski-WM ist, gute Frage, für mich ist es Karl Geiger. Also ich habe mir jetzt gar nichts überlegt, aber du brauchst auch nicht lange überlegen, weil es ist ganz einfach Karl Geiger und an dem führt kein Weg vorbei. So, fertig, aus, weiter.
Weiter, Luis, Top.
Nur damit ich jetzt nicht auch noch Karl Geiger sage, möchte ich doch mal diese Bedeutung des ersten WM-Großschanzenspringens für die Damen hervorheben. Einfach, ja, es hat mich schon am Qualitag irgendwo berührt, muss ich sagen. Und als der Wettkampftag dann war und ich gewusst habe, okay, jetzt ist dieser Tag da, auf den wir so lange hingefiebert haben, dann stieg die Anspannung von Minute zu Minute und die Vorfreude auch. Und man hat es ja auch mitbekommen und gesehen, vor allem, was es den Mädels da bedeutet hat. Und ich finde, Maren Lündby hat es im Interview nach dem Springen auch gesagt, dass ja nicht nur ihre Goldmedaille irgendwo was Besonderes ist, sondern einfach auch, dass alle, die mit dabei waren, dass die Siegerinnen sind, dass sie jetzt diese Medaillenchance bekommen haben, aber eben nicht auch nur die, die jetzt tatsächlich mit dabei waren, sondern alle die, die dafür gekämpft haben, nicht nur die, die jetzt in der letzten Saison schon mit dabei waren oder vorher schon, sondern eigentlich als das ganze Thema überhaupt erst Fahrt aufgenommen hat und das Damenskispringen sich entwickelt hat. Und man darf auch nicht diejenigen vergessen, die mit Sicherheit sehr gerne dabei gewesen wären, aber nicht dabei sein konnten, wie Jacqueline Seifritzberger oder Eva Pinkelnick oder Ramona Straub, und die Liste kannst du ewig fortsetzen. Von daher war das für mich so das schönste Ereignis während der ganzen WM. Mhm.
Klar, Karl Geiger spricht für sich. Und wenn man, du hast mich auf eine gute Idee gerade gebracht, weil was ich echt einen coolen, tollen Wettkampf fand, war das Mixed-Springen. Ganz großartige Werbung für diesen Wettbewerb. Eine tolle Bühne auch für das Damenskispringen. Und hat einfach gezeigt, hey, lasst so ein Format öfter laufen. Ja, ich habe es bei der Alpinen Ski-WM, da haben wir ein ähnliches Format in unserem Podcast gemacht. Auch da habe ich gesagt, ich will mehr Mixed-Wettbewerbe sehen. Ich finde das richtig cool, fand das auch hier richtig cool. Klar, mit diesem Ausgang aus deutscher Sicht natürlich umso schöner, aber auch extrem wichtig. Deutschland ist ein riesiger Markt, was das Skispringen angeht. Und wenn du es dadurch schaffst, ja, das Damen-Skispringen weiter auf eine andere Ebene zu heben, und das Mix trägt dazu bei. Ich kenne es aus meinem Umfeld, die dann alles sagen, boah, das war ja richtig cool, das hat ja richtig Spaß gemacht und hatte ich früher gar nicht so auf dem Schirm. Ja, das sind die besten Reaktionen und deswegen top, mehr davon.
Der These würde mit Sicherheit jetzt auch Andreas Bauer zustimmen, denn das haben wir jetzt unter der Woche auch mitbekommen. Der hört jetzt auf nach 10 Jahren als Bundestrainer, wird sicherlich auch eine große Lücke reißen da. Und ja, dass er seine lange aufreibende Trainerkarriere mit diesem Titel quasi beendet, also das ist auch eine Geschichte, die wirklich nur der Sport schreiben kann. Und auch bei dem war es ja so, der hat den Posten übernommen, als gerade so beschlossen wurde, okay, es gibt jetzt Weltcup und 2014 wird das Damen-Skispringen olympisch. Aber auf Deutsch gesagt, das kannte damals noch keine Sau. Und mit 10 Jahren so eine Ära geprägt zu haben, wirklich schon beeindruckend, was er alles gewonnen hat. Eben nicht nur die olympische Goldmedaille durch Carina Vogt, sondern auch Nationencup im Weltcup, dann das Edelmetall bei Weltmeisterschaften, plus die, ich glaube, 71 Podestplätze im Weltcup. Also das ist wirklich schon eine große Leistung. Und für ihn natürlich umso schöner, dass es mit so einem unerwarteten Erfolg dann auch zu Ende geht.
Dem können wir uns nur anschließen. Wie es jetzt weitergeht im Damenbereich des Deutschen Skiverbandes, wissen wir noch nicht. Ich denke, wenn die Verantwortlichen unsere Sendung hören, werden sie erstmal Gernot damit beauftragen, ein Thesenpapier zu erstellen, anhand dessen dann...
Stopp. Ich wollte gerade fragen, was mit Bundestrainer Holoch ist, ob sich der bewirbt auf den freien Posten.
Ja, da muss ich jetzt auch einen Crashkurs für meine Lizenz machen, ne?
Ja.
Ich bin dann raus, Jungs, sorry.
Du wärst dann eingeplant... Luis, du wärst dann eingeplant fürs Kleinschanzentraining in Hinzenbach als neuer DSV-Cheftrainer.
Gernot, wenigstens stimmt Gernot. Da die Bezeichnung, Gernot. Also Chapeau, Prost.
Gernot, du bist ein ganz, ganz großer dieses Sports.
Einen Punkt will ich noch ganz gerne dazu sagen, den ich euch auch geschrieben habe in unserer Podcast-Gruppe, was das Thema Damenskispringen betrifft, weil wir ja einfach große Verfechter davon sind, dass wir die Sportart noch bekannter machen. Und ich muss da ein kleines Beispiel nennen. Mein Vater, der hat sich lange Zeit nur die Herren angeschaut. Und jetzt bei der Weltmeisterschaft wurde das Interesse immer, immer größer. Auch natürlich auch durch den Sohnemann, der immer dem Vater fleißig berichtet. Aber dass mein Vater mal wegen eines Damen-Skispringens extra das Zimmer wechselt, dass er das schauen kann, da muss ich sagen, da war ich echt beeindruckt. Und ich hoffe, dass das in anderen Haushalten, deutschlandweit, österreichweit, jetzt auch durch die WM genauso abgelaufen ist.
Kann ich vom Hause Ruf meiner lieben Eltern, die uns auch immer gerne hören, bestätigen, ist auch so. Also Mutti ist großer Skispringen-Fan, sagt, ja, die Damen, das finde ich jetzt klasse. Das schaue ich jetzt auch immer. Auch wegen eurem Podcast bin ich da jetzt neugierig. Und sie ist jetzt voll mit dabei. Also das hat schon absolut Effekte gehabt und ist ein Top, den wir so verbuchen können. So, wo Top, da auch Flop. Und ich fange diesmal an. Mein Flop ist, dann leider Kamitz doch, weil ich mir viel, viel mehr erhofft hatte. Gernot, deiner.
Ja, mein Flop. Ich fand das gerade beim Louis ziemlich cool, dass er da die Geschichte mit der Großschanzenpremiere angesprochen hat. Mein Flop ist tatsächlich dieser Moment beim Normalschanzenwettbewerb der Damen, also diese Story um Marita Kramer, weil mir wurden da viel zu viele Dinge hineininterpretiert, da haben viel zu viele Leute sich zu geäußert. Die einzige, die wirklich cool geblieben ist und nur über das Sportliche gesprochen hat, war Marita Kramer selbst. Und ja, das war für mich so die Geschichte der nordischen Ski-WM in Oberstdorf, die mir schon nachhaltig ein bisschen negativ im Gedächtnis bleibt.
Mhm, guter Punkt. Luis, dein Flop.
Ja, ich würde es sogar noch ausweiten, weil es gab über die gesamte WM hin so die ein oder andere Jury- und auch Kampfrichterentscheidung, die ich fragwürdig fand. Deswegen würde ich das ja im Prinzip auf die Rennleitung, auf die Punktrichter sogar ausweiten. Wir hatten das in dem Zwischenfazit schon, dass wir da mit den Kampfrichternoten nicht so ganz einverstanden waren. Das hat sich jetzt auch in der zweiten Woche fortgesetzt, fand ich. Also da war einiges dabei, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Und auch so dieses Stichwort Wettkampfsteuerung. Also wenn man jetzt auch nochmal überlegt, wie viele weite Sprünge wir jetzt gerade heute auch gesehen haben, wo nicht reagiert wurde und bei den Damen hieß es dann sofort, oh, wir müssen aber schnell. Da ist eine über 95% der Hillsides gesprungen. Und vor allem gerade die Wettkampfsteuerung jetzt im Einzel von der Großschanze fand ich teilweise auch fragwürdig. Müsste ich leider schon sagen, man hat doch nicht das Optimum aus diesen Wettbewerben rausgeholt. Man hat sich auch nicht so die Zeit gelassen, wie man sie sich hätte lassen können. Und deswegen fand ich schon, dass es da Nachholbedarf gab. Vor allem, wenn man überlegt, die Besetzung ist über 2 Wochen die gleiche und du hast nicht so wirklich das Gefühl, dass da dazugelernt wird, selbst wenn die Bedingungen vorhersehbar sind. Deswegen ist das für mich so der Punkt, den ich herausheben würde.
Okay, finde ich gut. So. Jetzt küren wir unseren Adler der WM und wer den Award Adler, gibt's normal Adler des Wochenendes, Adler der Woche, da nehmen wir nicht das Offensichtliche, also wer war am erfolgreichsten, wer hat am meisten gewonnen, der ist automatisch Adler der Woche, sondern wir wollen da so ein bisschen auch mal zur Seite schauen, wobei ich glaube, wir waren uns da auch echt alle einig, dass wir heute eine Wahl getroffen haben, die nicht wirklich an der Seite stand, weil sie schon sehr im Fokus stand, aber Geschichten hat, ich habe es, glaube ich, im WhatsApp-Chat geschrieben, die Geschichten, die sie hier geschrieben hat und die um sie geschrieben wurden, die reichen eigentlich für 3 WMs. Ja, sie war als, ja, ich würde sogar mit Takanashi sagen, die Top-Favoritin angereist und hat im den Einzelwettbewerben 2-mal den 4. Platz belegt, eben mit jener Entscheidung, die Luis gerade schon angesprochen hat. Gott sei Dank hat es im Team mit der Goldmedaille geklappt. Also sie fährt auch mit 2 Medaillen nach Hause. Im Mixed gab es dann nämlich auch noch die Bronzemedaille. Und deswegen waren wir uns alle einig. Und hier kommt unser Jingle.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Unser Adler der WM ist Marita Kramer. Burschen, ihr wart von Anfang an von meinem Vorschlag, glaube ich, absolute Zustimmung.
Ja, hundertprozentig. Ich meine, wir haben es ja letzte Folge auch schon ausführlich thematisiert und ich bleibe fest dabei, dass sie trotz dessen, dass sie ja jetzt leider ohne Einzelmedaille heimfährt, trotzdem als Persönlichkeit tatsächlich wirklich gewonnen hat. Und wie gesagt, das in einem Alter von 19 Jahren diese Reife zu haben, ist erstaunlich, weil auch gerade jetzt im Kontrast zu dem, was gestern beispielsweise passiert ist, also da gab es von polnischer Seite einige Stimmen auch Richtung Jury, wenn auch nur so durch die Blume, die haben da mit ihrer Enttäuschung und ihrem Unverständnis nicht hinterm Berg gehalten und sie ja hat in diesem ganzen Wahnsinn irgendwo dann doch noch die Coolness bewahrt und die Fehler bei sich gesucht und umso menschlicher fand ich es dann auch, dass nach dem Einzel von der Großschanze dann bei ihr wirklich die Tränen geflossen sind, weil es wieder halt nicht gereicht hat und ich hätte ihr diese Einzelmedaille, egal welche Farbe, wirklich nur von Herzen gegönnt und ja, ihre Hoffnung bleibt jetzt halt für den Rest der Saison, dass sie vielleicht nochmal das Sensations-Comeback im Weltcup schafft, denn auch da ist noch ein bisschen was auf der Uhr. aber es wird natürlich nicht einfach. Dennoch, natürlich, wir haben jetzt schon einige Preisträger gekürt. Ich glaube, es gab selten jemanden Verdienteres als Marita in dieser Woche.
Ja, ihr habt eigentlich alles zu dem Thema schon gesagt, natürlich hochverdient. Ich würde nur ganz gern einen Vergleich noch machen, nämlich Daniela Jeraschko-Stolz. Die hat auch im Interview davon erzählt, dass es ihr damals ähnlich erging in Liberec 2009. Sie kam als Topfavoritin dorthin und wurde Vierte und hat dann 2 Jahre später in Oslo, hat sie dann Gold geholt. Also das vielleicht so ein Punkt, der Marita auch hilft, das Ganze besser zu verarbeiten. Aber sie ist ja 19, sie hat noch so viele Jahre vor sich. Und wie gesagt, sie hat diese Goldmedaille im Team, die finde ich einfach so brutal viel wert ist, weil das gleich am Tag danach war, nach dieser ganzen Geschichte. Deswegen, ja, hochverdient.
Und sie hat Bronze im Mixed und sie hat den Adler der WM von der Flugshow. Also so ganz schlecht ist dann diese Bilanz doch nicht. So, ich habe noch Hörerfragen für uns, die uns erreicht haben. Lasst mich schauen. Einiges haben wir schon beantwortet. Die Lea von Markus Eisenbichler Best von dem Instagram-Account wollte wissen, wer das Tippspiel gewonnen hat. Ja, Lea, Luis, Sven, Tobias haben gewonnen. Haben wir schon gehört. Dann, Gernot ist noch da. Dann BTS Eker Tyro Dancing Queen fragt, was war euer Magic Moment der WM? Haben wir jetzt auch schon erklärt, gab es einige schöne Momente und die haben wir hier, denke ich, geschildert. Lea 12-01, gibt es einen Ersatz für die Raw Air Wochenenden? Haben wir auch schon gesprochen. Also einen wirklichen Ersatz gibt's nicht, aber wir sehen ein zusätzliches Skifliegen in Planitza. So, jetzt haben wir noch 2 Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Date 1896, wisst ihr eigentlich, was aus Marinus Kraus geworden ist? Springt er noch? Fragezeichen.
Ja, er springt noch. Tatsächlich ist jetzt mittlerweile auch 30 Jahre alt. Das mussten wir vor der Sendung mal kurz nachschauen, weil wir ihn auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten. Er war jetzt diese Saison hauptsächlich im FIS Cup unterwegs, also quasi in der dritten Liga des Skisprings, hat sich auch im Kontinentalcup versucht. Ja, dort allerdings nicht mit den ganz großen Erfolgen. Also er ist zwar weiterhin am Ball, hatte zwischenzeitlich auch viel Verletzungspech, aber ob er nochmal in den Weltcup zurückkommt, eher nicht, glaube ich nicht.
Die Tendenz ist, deutet leider nicht darauf hin.
Vage These an der Stelle, ja, genau.
Genau. Dann eine letzte Frage haben wir noch. Genau, von Nils MR. Wie genau wird eigentlich der Aufsprunghang präpariert? Das war ja gestern sehr wichtig. Er spricht da von gestern, also vom Freitag, vom Einzel der Herren von der Großschanze.
Genau, also grundsätzlich gibt es da gar nicht so viele unterschiedliche Verfahren. Jede Schanze wird grundsätzlich gleich präpariert. Das heißt, jetzt in Oberstdorf nehmen wir mal als Beispiel, du hast unter der oder beziehungsweise auf den Matten, die ja unter dem Schnee liegen, hast du erstmal ein Schneehaltenetz, ja, dass der Schnee nicht plötzlich irgendwie ins Wanken kommt. Da wird der Schnee dann drauf gemacht und mittels einer Pistenwalze, wie man so auch vom Skifahren kennt, fest planiert. Und in der Pause der Durchgänge wird dann nochmal ein Tretkommando drüber geschickt. Das sind so, weiß ich nicht, so 20, 30 Leute, die mit Alpinski auf dem Hang quasi stapfen, so parallel zum Aufsprunghang mit den Ski, das Ganze nochmal festtreten und quasi bereinigen und gucken, wie es denn ist. Und dann, ja, hofft man, dass das Ganze dann den Wettkampf überhält. Ist natürlich auf dem Aufsprunghang ungleich schwieriger, weil der einfach eine größere Fläche hat als in der Anlaufspur. Deswegen ist dieses Tretkommando schon sehr wichtig. Und auch die Vorspringer darf man natürlich nicht vergessen, weil die ja quasi so als Testpiloten runtergeschickt werden und gucken, wie sind denn die Bedingungen eigentlich? Und sobald die was melden, was vielleicht gefährlich ist, wird dann nochmal nachgebessert.
Okay, vielen lieben Dank, Luis. Du hast es ja selbst aktiv als Springer auch schon erleben dürfen, als dann das Tretkommando in Hinzenbach auf der 9,5-Meter-Schanze da auch wirklich mit 30 Personen für dich den Auslauf entsprechend präpariert hat.
Ich wünschte, wir hätten eins gehabt, das hätte mir sehr geholfen.
Ja, vor allem Luis, du bist ja mit deinen 11,5 Meter weit über die Hillsides gesprungen. Also da war davor sicher nochmal das Tretkommando im Einsatz.
9,5, gerne.
Ja, 9,5. Naja.
Okay, unser Running Gag hier.
Liebe Grüße an Janne Ahonen.
Unbedingt. Und wir haben inzwischen...
Wir machen nach dem Tippspiel mal ein Team Flugshow-internen Skisprung-Wettkampf. Dann können wir ja sehen, wer da gewinnt.
Ja, in Vikersund.
Schwierig. Er hat uns übrigens die Urkunde gezeigt von seinem Schanzenrekord. So viel noch der Vollständigkeit halber. Wunderbar. Dann haben wir auch die Hörerfragen somit geklärt. Vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass immer wieder Fragen kommen. Für die Resonanz, die wir kriegen bei Social Media, bei Facebook, Twitter, Instagram. Auch die Hörerzahlen sind wirklich erfreulich. Uns macht's Riesenspaß und wir machen es natürlich irgendwie auch für uns, weil wir Bock drauf haben, aber natürlich auch für euch, wollen euch da einen coolen Podcast liefern. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass das so gut ankommt. Wenn doch mal was sein sollte, was euch stört, kontaktiert uns. Auch Lob empfangen wir immer gerne. Und ihr könnt auch den Gernot ein bisschen aufbauen nach den Thesen, die daneben gegangen sind. Und jetzt lasse ich dich für heute in Ruhe. Ganz kurz das Programm, das wir noch haben. Also durch die Absage der Raw Air. Norwegen hat alle Sportereignisse abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie. Ist jetzt erstmal tatsächlich ein bisschen Leerlauf drin. Wir haben jetzt kommendes Wochenende keine Wettbewerbe, die stattfinden. Weiter geht es dann mit den Damen, die bei der Bluebird Tour, Russia Bluebird Tournament, am Start sind. Und zwar gibt es da zwei Stationen, einmal Nischni Tagil, einmal Tschaikowski. Und am 19. März ist die Qualifikation zu Nischni Tagil, wo dann zwei Springen stattfinden werden. Die Herren machen noch länger Pause. Das ist eine knappe Woche mehr, die wir dort keine Springen sehen. Und es geht im Endeffekt mit dem Saisonfinale in Planica, endet dann die Weltcup-Saison 2020-21. Ihr habt es schon angesprochen, ich glaube, es ist der 24. März. Da sehen wir die Qualifikation. Dann sehen wir drei Einzel-Events und ein Team-Event. Und dann machen wir die Saison auch zu. Und ja, bei uns, also auf jeden Fall, na klar, melden wir uns dann mit spätestens mit einem Rückblick auf die Springen in Nischni Tagil bei den Damen. Das können wir euch versprechen. Vielleicht, wenn wir Zeit, Lust haben. Wir müssen natürlich uns jetzt auch erstmal erholen und vielleicht fällt uns noch was Cooles ein oder es ergibt sich noch was. Dann kann es sein, dass wir noch eine kleine Extrafolge rausschießen, aber wir versprechen euch nichts. Vielleicht müsst ihr jetzt zwei Wochen auf die Flugshow verzichten. Und deswegen gibt's jetzt nochmal eine Motivationsspritze, damit ihr uns auch nicht vergesst und damit ihr durchhaltet und wisst, wir sind auch in diesen zwei Wochen in Gedanken immer beim Skispringen. Und die fleischgewordene These darf euch jetzt aus dieser Sendung verabschieden.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe jetzt erstmal zwei Wochen Zeit, meine Thesen zu verarbeiten, mein Thesendesaster. Und ja, ich kann nur sagen, wir hoffen, euch hat es gefallen. Meinst du
ein Thesaster? Okay.
Genau, der Luis wollte auch noch was sagen, hat er jetzt auch getan. Nein, die Kritik ist natürlich völlig berechtigt, ich lag ja wirklich komplett daneben mit meinen Thesen. Aber egal, die nächste Chance kommt, die WM ist zu Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat es gefallen. Fliegt, soweit es geht. Wir hören uns bald und tschüss.